Guten Morgen, auch von unserer Seite. Wir begrüßen euch ganz herzlich, Ralf Steinhardt, Andrea Lukas. Ich freue mich, dass wir heute eine besondere Zeit haben dürfen. Wir wollen das heute ein bisschen anders machen als sonst vielleicht. Nicht, dass jetzt manche denken, oh, jetzt wird auch eine Frau sogar schon predigen bei uns. Nein, das sehen wir von der Bibel her nicht so. Aber wir wollen gerne eine Zeit haben, wo wir einige Texte zusammen lesen wollen in der Bibel über die Wiederkunft von Jesus. Und ich finde es total toll, dass die Andrea mich unterstützt und dass sie uns einige Texte vorlesen wird. Und zwischen den Lesungen werden wir kurze Strophen aus Lied 366 gleich singen später. Ich kündige das noch an und dann wird es auch eine Predigt geben dazwischen. Also es wird nicht ganz anders sein als sonst, aber heute soll das Wort Gottes mehr als sonst nochmal im Mittelpunkt stehen. Einfach das reine Wort Gottes, weil das spricht in der Regel sowieso schon für sich. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Lasst uns vielleicht nochmal aufstehen und beten zusammen. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt, der gerne vergibt, wenn wir zu ihm kommen? Der sich über Menschen freut, die umkehren, die anfangen mit dir zu leben, einzuschlagen in deine Hand und zu sagen, Herr, ich will mit dir gehen, ich will mit dir leben. Herr, du liebst uns Menschen und ich danke dir, dass du uns zu dir gezogen hast. Du weißt aber auch, wo jeder Einzelne von uns steht, Herr Jesus, wie nah wir an dir dran sind oder auch nicht. Du weißt, Herr, ja, wo wir einfach vor dir stehen. Und ich bitte dich, dass wir in diesem Gottesdienst dir ein ganzes Stück näher kommen. Dass wir dir näher kommen und dadurch auch dem Himmel näher kommen. Worauf wir uns so sehr freuen und wonach wir uns wirklich sehen. Danke, dass wir dein Wort jetzt zusammen lesen dürfen. Das so kostbar ist, weil es die Wahrheit ist. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest und dass wir unsere Herzen öffnen. Und dass alles andere, was uns sonst noch beschäftigt von dieser Woche, Nöte und Probleme, Sorgen, Ängste, dass wir das jetzt bei dir abgeben dürfen. Herr, wir wollen es jetzt bei dir abgeben und auch bei dir lassen. Danke, dass wir auf dich und auf dein Wort hören dürfen und ich freue mich auf diese Zeit. Amen. Andrea Lukas wird uns den ersten Text lesen, der steht in Matthäus 24, 3 bis 14 und das Schöne ist, ihr dürft eure Bibeln rausholen. Aber ihr dürft auch vorne mitlesen. Wir haben die Texte als PowerPoint da.
Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankünden? Gebt acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. In meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende.
Wir lesen weiter ab Vers 23, Matthäus 24, ab Vers 23 bis 51. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias. Oder seht, er ist dort. So glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falscher Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn es möglich, sogar die Auserwählten irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Hierzu muss ich ganz kurz anmerken, das ist auf die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus gemeint. Dieser Bibelvers. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals, vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen. Sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet euch, haltet auch ihr euch ständig bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit Trunkenbolden schwelgt und prasst, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet, und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Lasst uns das Liederbuch aufschlagen, Lied 366, und den Vers 3 zusammen singen. Herzlichen Dank. Ich bin so froh, dass diese Verse in der Bibel stehen. Ich glaube, wenn ich sie so predigen würde, würde mich keiner mehr einladen. Aber das Wort Gottes ist sehr, sehr schonungslos und es zeigt uns einfach so, wie es ist. Und das ist gut so, und wir brauchen das als Menschen, weil wir so schnell in unserer Traumwelt sind. Schon Fußball, Europameister und keine Ahnung was alles. Es ist gut aufzuwachen und es ist gut zu wissen, wo wir sind, wer Jesus ist und was ich tun kann, um gerettet zu werden. 10 Damen bekamen eine Einladung zu einer Hochzeit. Als der Tag gekommen ist, machen sie sich auf zum Bahnhof, um mit dem Zug zur Hochzeit zu fahren. Da sie den Zug auf keinen Fall verpassen wollen, sind sie schon Stunden vorher am Bahnhof. Sie teilen sich auf in 2 Gruppen, je zu 5 Personen. Die erste Gruppe kauft sich sofort die Fahrkarten für die Zugfahrt und begibt sich auf den Bahnsteig. Die zweite Gruppe macht sich keinen Stress, geht erstmal einen Kaffee trinken. Anschließend kaufen sie sich noch viele Knabbereien und Zeitschriften für die Zugfahrt. Plötzlich ertönt eine Ansage, dass der erwartete Zug in den Bahnhof einfährt und Ralf, ich als Lokführer, den Zug einfahre. Die zweite Gruppe beeilt sich und kann noch soeben in den Zug einsteigen. Im Zug bemerken die Damen der zweiten Gruppe, dass sie keine Fahrkarten haben und das Geld nun auch nicht mehr reicht, um sich eine Fahrkarte nachzukaufen. Und so kommt es, wie es kommen muss, dass der Zugbegleiter die zweite Gruppe am nächsten Bahnhof des Zuges verweist. Glück gehabt, müssen keine 40 Euro zahlen, mindestens 40 Euro zahlen, sondern dürfen sogar noch aussteigen, wohingegen die erste Gruppe seelenruhig weiter zur Hochzeit fahren darf. So bleibt der zweiten Gruppe nichts anderes übrig, als sich von Freunden am folgenden Bahnhof abholen zu lassen und nach Hause zu fahren. Sie haben leider dieses große Fest verpasst. Wie übel ist das denn? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es schon, manchmal tut es mir richtig weh, wenn ich in den Bus einsteige und dann gehen die Tür auf und der Busfahrer fährt ab und da kommt irgendjemand noch angerannt und der darf nicht mehr einsteigen. Oder wenn du im Zug sitzt und erfährst, dass jemand den falschen Zug genommen hat, in die falsche Richtung, das kann schon mal passieren, es ist echt übel. Oder jemand da steht und er will den Zug noch bekommen und er hat vielleicht einen wichtigen Geschäftstermin und dann gehen die Türen zu und der Zug fährt ab. Es ist übel. Und bei so einer Hochzeit, Mensch, stellt euch vor, ihr seid Frauen, ihr habt euch schick gemacht, ihr riecht gut und dann wollt ihr zu dieser Party, zu einem Fest, zu einer Hochzeit. Ja, man hat sich doch vorbereitet eigentlich, oder? Man sieht gut aus, hat sich die Nägel schneiden lassen und alles Mögliche gemacht, 5-mal gebadet und jetzt will man doch eigentlich zu einer Party, Mann, zu einer Hochzeit. Und diese Damen müssen wieder nach Hause fahren. Schlimm. Es gibt in der Bibel ein ähnliches Beispiel, was Jesus erzählt, und das steht auch hier in diesem Zusammenhang, wo Frauen zu spät zur Hochzeit kommen. Undenkbar. Eigentlich unmöglich, aber doch benutzt Jesus solche Beispiele, die so abstrakt sind, die so eigentlich widersinnig sind, die so, also wo man denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, um uns Dinge ganz klar deutlich zu machen, dass es doch leider sein kann, dass Menschen eine Hochzeit verpassen. Wir wollen diesen Text lesen in Matthäus 25, 1 bis 13. Und die Andrea liest uns diesen Text vor. Ich danke dir dafür. Matthäus 25, 1 bis 13.
Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Jungfrauen, Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen! Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus.
Dankeschön. Die Predigt von heute Morgen könnte man so zusammenfassen in einem Satz: Sei bereit, denn Jesus kommt gewiss. Sei bereit, denn Jesus kommt gewiss. Der erste Gedanke könnte man so formulieren: Sei bereit, denn Jesus kommt unerwartet. Ich bin ja Evangelist, öfters unterwegs, und ich habe so verschiedene kreative Ideen, wie man Leute überraschen könnte oder auf Jesus aufmerksam machen könnte. Ich habe eine Idee gehabt, die habe ich bis jetzt noch nie umgesetzt. Aber vielleicht sind ja ein paar Mutige von euch dabei, die sich ihren Ruf versauen wollen in Kannern. Ich habe folgende Idee. Hatte ich mal nachts um 1 Uhr von Haus zu Haus zu gehen oder eher von Straße zu Straße und die Leute aus den Betten rauszuklingeln und zu sagen: Jesus ist da! Bist du bereit? Verrückte Idee, ne? Jesus kommt unerwartet. Sei bereit, Jesus kommt unerwartet. Keiner weiß, wann Jesus letztlich wiederkommen wird. Wir merken, wir sind in diesen Geburtswehen schon drin. Also wenn wir das jetzt so vergleichen mit einer Frau, die ein Kind bekommt, dann tut das schon weh. Ne? Und man merkt irgendwie: Oh, ich bin im 9. Monat und der Termin ist bald da und das Kind, das dreht sich nochmal in die richtige Lage hoffentlich. Und dann merkt man langsam: Oh, jetzt kommen schon mal die ersten Wehen. Die ersten Wehen, die man ja bekommt, sind ja in der Regel nicht die, mit der man dann das Kind bekommt, sondern dann gibt es so Vorwehen. Und weltpolitisch und weltgeschichtlich befinden wir uns in dieser Situation. Das Kind hat sich gedreht und es will kommen. Jesus will kommen. Er will nochmal geboren werden. Aber nicht körperlich, so wie in Bethlehem, sondern er wird kommen mit den Engeln und in seiner Herrlichkeit. Und er wird so kommen wie ein Blitz. Das heißt, die gesamte Menschheit wird sehen, Jesus ist da. Und es wird keinen Zweifel geben. Das wird sofort übertragen werden auf YouTube und auf Skype und im Fernsehen und überall. Aber auch alle Leute, die technisch keinen Plan haben und die irgendwo in Timbuktu im Busch leben, werden Jesus sehen. Das heißt, du brauchst dein Handy eigentlich im Prinzip nicht, um zu merken, dass Jesus wiederkommen wird. Ist doch gut, ne? Kannst du es wegschmeißen. Gibt sowieso schon so genug Süchtige. Aber im Prinzip gab es auch schon genug Menschen, die darüber spekuliert haben und sich dabei den Mund verbrannt haben. Die gesagt haben, auch in den USA kamen immer wieder so Meldungen: Ja, der hat dies und jenes gesagt und ist ein Rechengenie und keine Ahnung was. Und die uns irgendwelche Daten sagen wollen. Warum? Ich frage mich, warum diese Leute immer noch leben. Und ich frage mich auch, warum es diese Leute überhaupt gibt. Können die keine Bibel lesen? Also irgendwie finde ich die ein bisschen dumm, die Leute. Die sind irgendwie ein bisschen scheel. Also sollten mal Bibel lesen. Vielleicht sollte man diesen Männern da mal eine Bibel schenken
und dem mal die Bibelverse zeigen, die wir hier auch heute lesen. Der Bräutigam kommt in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen zu spät. Das war damals aber normal. Ja, der Bräutigam war der Checker. Ja, und der ließ gerne oft extra noch auf sich warten, um die Anspannung zu erhöhen. Ja, damals war es dann üblich, dass der Bräutigam von seinem Dorf in das Nachbardorf gezogen ist, wo er seine Frau abgeholt hat. Wenn sie im anderen Dorf gewohnt hat, wenn nicht, dann hat er sie auch aus der gleichen Straße geholt. Hat mit seinen Freunden sind sie losgezogen. Sie haben sie nicht gewaltmäßig geholt, sondern ganz freiwillig. Und dann lief es ungefähr so ab. Die Ankunft des Bräutigams und seiner Freunde am Elternhaus der Braut, wo diese im Brautschmuck wartet. Dann sagt der Brautvater ein Segenswort und dann beginnt der Hochzeitszug. Also sehr, sehr romantisch. Der Brautvater sagt noch einen Segensspruch und dann nimmt der Bräutigam seine Braut und seine Kumpels und Kollegen und dann gehen sie zu dem neuen Haus oder zu dem Zuhause, was dem Bräutigam gehört. Dann beginnt dieser Hochzeitszug und dann kommt die Ankunft im Hause des Bräutigams. Und dabei brannten diese Ölfackeln, von denen hier im Gleichnis die Rede ist. Die brannten. Und es gab Leute, es gab Frauen, die da standen und die in der Hand gehalten haben und sich gefreut haben und ihn willkommen geheißen haben. Und das waren in der Regel Brautjungfern, also sehr junge Mädels. Man hatte in dem Alter, sage ich mal, in der Regel zwischen 12,5 und 13 Jahren geheiratet. Warst du 14, warst du schon out. Also diese Brautjungfern waren wirklich jung. Man kann davon ausgehen, vielleicht 10, vielleicht 11. Kinder, würde man heute sagen. Und dann kommt eine Abendfeier und am nächsten Tag Geschenkübergaben, Lieder werden gegenseitig vom Bräutigam und der Braut vorgesungen. Das muss schön gewesen sein, wenn die beiden singen konnten. Ansonsten war es schwierig. Und dann wurde in der Regel geheiratet und dann wurde gefeiert. Ja, und nicht so eine läppische Feier, die wir hier oft abziehen. Ja, so einen Nachmittag, ne, oder so, ne. So 2-3 Stunden. Und dann in den Abend hinein. In der Regel hat man 7 Tage gefeiert. Ne? Also da ging wirklich was ab und man hat wirklich gefeiert. Und in vielen orientalischen Gebieten heutzutage im Nahen Osten und auch im asiatischen Bereich, wenn man sich's leisten kann, dann feiert man lange. Und dann müssen die Gäste sich auch richtig Urlaub nehmen dafür in der Regel. Diese Jungfrauen, diese Brautjungfern, die gehen dem Zug entgegen und dann begleiten sie den Zug bis zum Haus des Bräutigams. Das war ihre Aufgabe. Nicht mehr, nicht weniger. Eigentlich nichts Dolles, ja. War so wie bei der Olympia-Fackel da, die man auch von Tür zu Tür trägt oder von Land zu Land, von Haus zu Haus. Ist ja nichts Dolles. Jeder kann so ein Ding mal halten. Aber gerade weil keiner weiß, wann Jesus wiederkommt, ist es wichtig, immer bereit zu sein. Und zum Bereitsein gehören einige Faktoren. Also für diese Jungfrauen war es einfach nur wichtig, ey, dass da genug Öl drin ist, so, und dass sie da bereit stehen und stehen. Und dann, wenn sie schon die Typen hören, da die Freunde vom Bräutigam und die Braut, und wenn sie sich schon annähernd sehen, bevor sie um die Ecke kommen, dann ist eigentlich ihre Aufgabe, los Mädels, ihr lauft dahin und dann begleitet ihr die. Was heißt bereit zu sein, dass Jesus wiederkommen kann? Das eine heißt, bereit zu sein, heißt, Sünden sollten vergeben und geklärt sein. Du solltest die Schuldfrage in deinem Leben geklärt haben. Und die Schuldfrage ist überall ein Thema. In der Psychologie ist die Schuldfrage das Hauptthema, worum es meistens geht. Man kann über alles reden, über alles, was die Eltern vielleicht versäumt haben und wo sie versagt haben. Und alle Eltern haben irgendwo versagt. Und jeder hat irgendwie einen an der Waffe manchmal und manchmal auch nicht. Aber das, wo du so oft zum Psychologen rennen kannst und so viele Therapien machen kannst, wie du willst, was nicht geklärt ist, wenn du es nicht mit Gott geklärt hast, ist die Schuldfrage. Und spätestens, wenn es zum Sterben geht, dann merken viele, oh, da ist Schuld da, aber wo soll ich hin damit? Und was mache ich mit den Menschen, die schon gestorben sind, bei denen ich mich nicht mehr entschuldigen kann? Ich war auf einer sehr coolen Freizeit, ist schon ein paar Jahre mittlerweile her, und dann gab es eine Nacht, die wir draußen verbracht haben. Ich habe die ganzen 3 Tage draußen verbracht, wir haben gefastet, war eine sehr spannende Geschichte in der Schweiz, und die letzte Nacht sollten wir durchmachen. Und ich habe versucht, ein Lagerfeuer da anzumachen, das Holz war sehr nass, ich wollte unbedingt ein Lagerfeuer haben und bin da fast am Rauch erstickt. Aber es war eine spannende Nacht. Und wir sollten uns vorstellen, wir sind in einer Sterbehütte. Das heißt, in dieser Nacht geht unser Leben zu Ende. Und ich muss sagen, ich fand das sehr bemerkenswert. Ich habe mir Dinge aufgeschrieben, die ich noch zu klären habe. Und ich habe mir überlegt, bin ich bereit, jetzt zu sterben? Bin ich bereit? Und es war für mich sehr gut, Dinge nochmal aufzuschreiben, die ich klären sollte mit Menschen, mit Jesus und wo ich vielleicht noch das auch mit mir selber ins Reine kommen müsste. Über Dinge, die ich, wo ich mich selber schuldig gemacht habe und mir die Sachen vielleicht auch selber noch nicht verziehen habe. Ich fand das sehr beeindruckend. Vor ein paar Wochen ist ein angehender Freund von mir gestorben. Und es hat mich schon wirklich getroffen. Warum angehender Freund? Also ich kann nicht sagen, dass er jetzt richtig mein Freund war, aber es war ein guter Bekannter von mir und wir haben uns wirklich gemocht. Und ich habe selten so einen jungen Mann, so einen frischen jungen Mann gesehen, der so lebensfroh, der so offen war, der so das Leben angepackt hat. Und er kannte Jesus noch nicht. Und wir haben, ich glaube, nur 2 Mal zusammen Tennis gespielt. Und ich hatte aber Gelegenheit, mit ihm auch über Jesus zu reden. Und dann hat er seine Gesellenprüfung als Schreiner hier beendet in Kandern und ist nach Neuseeland gegangen. Und ein paar Monate später ist er vom Zug dort überfahren worden. Das hat mich getroffen. Das konnte ich nicht mal ebenso wegstecken. Und es ist immer was anderes, wenn man Leute sieht im Fernsehen, die umkommen, das ist so schlimm. Aber wenn das nichts mit dir persönlich zu tun hat, wenn deine Mutter da nicht wohnt oder dein bester Freund, dann hat das mit dir nicht ganz so viel zu tun. Das ist auch ein Schutz. Weil wenn du alle Sachen so nah an dein Herz reinlassen würdest, dann würdest du verrückt werden, wenn du die Nachrichten gucken würdest. Du könntest überhaupt keine Nachrichten mehr gucken. Aber das hat mich getroffen. Und als ich die E-Mail gelesen habe, konnte ich es gar nicht glauben zuerst. Ich habe gedacht, was? Er ist tot? Ich bin froh, dass wir gutes Verhältnis hatten. Ich bin froh, dass ich ihn auf Jesus hinweisen konnte. Ich weiß nicht, wo er stand am Ende. Das ist auch nicht meine Sache, das zu sagen oder das irgendwie einzuschätzen. Aber mir ist nur klar geworden, Leute, der Tod kommt und der Tod, den kann man nicht vorbereiten. Und genau wie heute lebst du vielleicht und morgen, keine Ahnung, du steigst in ein Auto und jetzt kommt hier einer vom Städtli-Tag oder sonst woher, besoffen im Auto und fährt dich voll um. Dann ist der Tod da. Wir haben das Leben nicht so doll in der Hand, wie wir es immer meinen. Und genauso wie unkalkulierbar der Tod ist, so unkalkulierbar ist auch, wann Jesus kommen wird. Er wird kommen. Und die Frage ist, bist du bereit, deinem Herrn zu begegnen? Ist dein Leben in Ordnung? Sind deine Beziehungen geklärt zu deinen Freunden, zu deinen Eltern? Hast du ihnen noch was zu sagen? Dann sag es, dann klär die Sachen. Das erleichtert ja auch das Leben, wenn man Menschen wieder in die Augen schauen kann. Jesus erwartet von uns, dass wir einander vergeben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du in der Pflicht, du bist in der Bringschuld, auch deinem Bruder, deiner Schwester zu vergeben. Und Jesus sagt sogar, wenn es 7 Mal am Tag das Gleiche passiert ist, sollst du dem wieder vergeben. und er wirklich ein einsichtiger Sünder ist, dann sollst du ihm wieder vergeben. Warum? Weil Jesus das mit dir auch tut. Jesus liebt ehrliche und aufrichtige Sünder. Das ist etwas, was ich wirklich verstanden habe. Und deswegen weiß ich, dass er mich liebt. Ich bin so froh, dass ich frei geworden bin, dass ich frei werde. Ich habe zwei Süchte, mit denen ich mich immer wieder rumgekämpft habe. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, woher kommt der Mist? Und ich habe die Sachen angefangen anzugehen. Und mittlerweile ist es so, dass ich von der einen Sucht geheilt bin. Und das ist wunderbar. Aber den Sieg, den hat Jesus geschenkt. Durch seine Gnade. Und das heißt Heiligung. Das ist Heiligung. Wenn du dich nach Jesus ausstreckst, wenn du ihm immer ähnlicher werden willst, wenn du dich nicht mit deinen Kompromissen und mit deinen Sünden im Leben zufrieden gibst, auch als Christ nicht, sondern wenn du vorwärts kommen willst im Glauben, das heißt Heiligung. Und Jesus sagt, ey, ohne Heiligung wird keiner von euch den Herrn sehen. Also nur einmal sich mal für Jesus zu entscheiden und dann traditionell in die Kirche zu kommen, ist schwierig für Jesus. Es könnte sein, dass er sagt, ich kenne dich gar nicht. Und das, was hier in dem Gleichnis passiert, ist eigentlich abstrus. Das ist verrückt. Da haben die Leute sich, als Jesus das erzählt hat, am Kopf gehalten. Wie der Bräutigam schlägt die Tür zu und sagt, ey Mädels, ich kenne euch nicht. Macht einen Abgang. Jesus, bist verrückt? Wir wohnen bei dir in der Straße? Wir haben die Hochzeit hiermit vorbereitet. Hast du einen an der Klatsche oder wie? Ich kenne euch nicht. Macht einen Abgang. Es ist so furchtbar. Es ist so krass. Der macht dann die Tür zu, macht den Riegel davor, Feierabend. Bereit sein heißt, Sünden sollten vergeben und geklärt sein. Mit Menschen und mit Gott. Bereit sein heißt, glaube ich, auch in diese Heiligung immer mehr hineinzukommen und wirklich Jesus ähnlicher werden zu wollen. Und wenn du das nicht willst, weil ein alter Mensch das nicht will, dann bitte Jesus darum, dass er dir hilft, dass er dir eine neue Leidenschaft für sein Wort schenkt. Dann bitte ihn darum, dass er dir eine neue Leidenschaft schenkt, mit dir Zeit zu verbringen, mit Jesus Zeit zu verbringen und zu reden mit ihm, zu beten. Weißt du, Jesus will eigentlich nur, dass du auf seinem Schoß sitzt und mit ihm Zeit verbringst. Er will nicht deine 5000 Bitten hören, die will er auch hören. Aber er will einfach Zeit mit dir verbringen. Der Bräutigam will mit dir Zeit verbringen, weil er dich liebt. Und du musst ihm nichts bringen. Du musst noch nicht mal toll rausgestylt sein. Du darfst in deinem Schlafanzug morgens früh um 6 einfach Jesus begegnen. Ungeschminkt, ungestylt, ungewaschen. Das kann man nur, wenn man das Kind von jemand ist. Bist du ein Kind Gottes? Gehörst du zu Jesus? Ist er dein Freund und dein Gott? Ich glaube, bereit sein heißt auch, einen missionarischen Lebensstil zu entwickeln, dass wenn man Gelegenheiten hat, Zeugnis zu geben von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Egal, wo ich das tue und egal, wo ich Möglichkeiten habe, ich merke, dass das stärkt meinen Glauben so stark. Und ich habe manchmal auch Angst, wenn ich da im Zug sitze und manche bösen Augen mich angucken, weil ich was von Jesus gesagt habe. Mir fällt das auch nicht immer so leicht. Aber ich merke, wenn ich Menschen von Jesus erzähle, dann müssen sie sich entscheiden. Entweder sie sagen, ja, ich habe mehr Interesse darüber zu hören, oder sie sagen, nee, ich will nicht. Lass mich damit in Ruhe. Aber es ist nicht meine Sache. Und dann erlebst du so Dinge, wo du Menschen das Evangelium erklärst und Menschen sagen, ey, ich habe so darauf gewartet. Danke, dass du mir es endlich erklärt hast. Wir haben vor vier Tagen den Christustag gehabt in Mülheim. Ich habe einen Minuteneinsatz gemacht, so wie es Minutensteaks gibt.
habe ich so einen Minuten-Kurzeinsatz gemacht in Mülheim. Und der Punkt ist, ich kam sogar ein bisschen zu spät, was ich eigentlich nicht mache, aus verschiedenen Gründen. Und dann haben wir zwei Zweierteams gemacht und ein Dreierteam gemacht. Und dann haben wir dafür gebetet, dass wenn wir jetzt rausgehen, dass Jesus die Leute, die er vorbereitet hat, jetzt aus den Häusern rausschickt. Schickt die Leute raus, Herr Jesus. Und wir haben angefangen, Jesus dafür zu preisen, was er tun wird. Mach das mal. Preise Jesus dafür, dass er dich in deinem Leben durchtragen wird. Dass er dich nie alleine lässt, nach Römer 8, 38 bis 39. Preise Jesus mal dafür. Und preise Jesus auch dafür, was er noch mit dir machen wird. Wir haben auf jeden Fall in der Situation dafür Gott schon gedankt, für das, was er tun wird. Und wir sind dann losgezogen. Ich hatte den Eindruck so, dass Jesus mir sagt, geh in das Wohnviertel da drüben. Und ich habe zwei ältere Geschwister dabei gehabt und wir sind reingelaufen und es war niemand da. Mittags, ey, 1:30, 2:00, ja, wer soll denn da kommen? Und mich hat dann der Glaube auch schon fast wieder verlassen. Nach 3 Minuten Laufen habe ich gedacht, ich habe dann auch meinen zwei Mitarbeitern gesagt, also hier, wenn hier keiner ist, ja, dann gehen wir dann doch in die Innenstadt, weil das ist so ein bisschen blöd. Und dann begegnen wir Menschen, die vorbereitet sind von Jesus, die Jesus rausgeschickt hat aus ihren Häusern. Christian, ein junger Mann, so Anfang 40 würde ich sagen, oder Ende 30. Seine Frau gehört zur Pfingstgemeinde in Mülheim. Wir kommen ins Gespräch und er entscheidet sich für Jesus. Und er betet auf der Straße. Das sind Momente, das sind heilige Momente. Und eine andere Frau kommt aus dem Altenheim heraus, auch so Anfang 40, Hauswirtschafterin im Altenheim, und dann kommt sie raus, begegnet uns, wir machen mit ihr eine Umfrage, und ich sage ihr so, ja, und ich höre das immer wieder, also die Leute glauben wenig an Hölle, das muss man ihnen mal ein bisschen erklären, wie das so aussieht und dass es auch Gericht geben wird. Und viele glauben, dass sie in den Himmel kommen. Ich habe gesagt, warum glauben sie, dass sie in den Himmel kommen? Ja, Mensch, ich habe doch das und das Gutes gemacht. Tut mir leid. Sie werden nicht dabei sein. Sie brauchen Jesus. Sie müssen eine ganz klare Entscheidung für ihn treffen. Sie brauchen eine persönliche Beziehung zu ihm. Ja. Wollen Sie Jesus annehmen? Ja, das möchte ich. Wollen Sie jetzt hier laut beten? Ich war selber schon ein bisschen ungläubig fast. Ja, will ich. Ja, wunderbar, Halleluja. Dann machen wir das jetzt. Das sind Momente, die Gott schenkt, die kann man nicht machen. Bereit sein heißt, Geduld zu haben, Geduld zu lernen und auf Jesus warten zu können. Ich bin ein Mensch, der diese Gabe des Heiligen Geistes oft nicht hat. Geduld. Und es fällt mir schwer zu warten. Und es ist manchmal schwierig, auf Jesus zu warten, wenn man schon 70, 80, 90 Jahre alt geworden ist. Man sagt, Herr Jesus, wir haben auch jetzt auf dich gewartet, Mensch. Wir haben schon viele Predigten über die Wiederkunft gehört und irgendwie kommst du aber nicht. Und trotzdem stimmt es. Das, was Jesus sagt, stimmt und er wird wiederkommen. Und wir brauchen Geduld. Bereit sein heißt aber auch immer bereit zu sein, da wir jederzeit sterben könnten oder jederzeit Jesus wiederkommen könnte. Und ich höre das immer wieder, ich habe noch so viel Zeit, ich kann auch dies und jenes in meinem Leben tun, ich bin noch jung, ich brauche das nicht. Und dann passiert sowas, wie meinem angehenden Freund passiert ist. Ein zweiter Gedanke, sei bereit, denn irgendwann ist es zu spät. Die Jungfrauen hier in dem Text, in dem Gleichnis, die hätten vorher Öl kaufen müssen. So wie die 5 Frauen in der Einleitung sich eine Fahrkarte hätten kaufen müssen. Und im Prinzip ist es so, jeder hat eine eigene Entscheidungsfähigkeit in seinem Leben. Gott bietet uns aber seine konkrete Hilfe an, aber ob wir das annehmen oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Und ich weiß, das ist keine einfache Sache. Es gibt eine Spannung zwischen Prädestination, also Vorherbestimmung Gottes, und auf der anderen Seite der freie Willen
in den uns Gott hineingestellt hat. Das ist eine Spannung und die können wir nicht auflösen in unserem Leben. Aber Jesus bietet uns diese Option an. Er sagt, hey, ich möchte dich gewinnen, ich möchte, dass du mein Freund wirst. Ich möchte, dass du deine Sünden an meinem Kreuz abgibst bei mir und dass du frei wirst und dass du ein neues Leben bekommst und ein neues Leben beginnen darfst. Er bietet uns seine konkrete Hilfe an. Ob wir das annehmen oder nicht, ist unsere Sache. Und ich habe gerade schon von zwei Menschen erzählt, die das angenommen haben. Und letzte Woche in Sachsen durfte ich ein junges Mädchen, eine junge Frau auch zu Jesus führen, die war so reif, die war so vorbereitet wie so ein richtig reifer Apfel, der jetzt gepflückt werden sollte. Und das ist wunderbar. Ein dritter Gedanke, sei bereit und lebe authentisch. Sei bereit und lebe authentisch. Bis zum Erscheinen des Bräutigams gibt es keinen Unterschied. Die beiden, also die Brautjungfern, die einen 5 mit Öl, die anderen 5 ohne Öl, sehen ja alle gleich aus. Alle schick, riechen gut, haben sich auf den Bräutigam eingestellt. Es ist kein Unterschied feststellbar. Alle schlafen in dem Gleichnis, ungewöhnlich. Auch total absurd. Warum schlafen die jetzt? Alle schlafen, alle waren müde. Und das macht Jesus aber in dem Gleichnis auch keinem zum Vorwurf. Aber es ist wichtig, nicht so zu tun, als wäre man gläubig, indem man sich wie jeder in der Gemeinde verhält und einfach nur mitläuft. Das bringt letztendlich keinem etwas. Und ihr selber bringt es ja am wenigsten. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte keinen Bock. Warum soll ich sonntags morgens in den Gottesdienst gehen, wenn ich kein Christ wäre? Da schlafe ich ja lieber aus. Da mache ich ja Party, da rufe ich meine Freunde an und dann gehen wir irgendwie, keine Ahnung, wandern oder, ja, weiß nicht, was wir machen. Aber es bringt eigentlich nichts. Es ist nutzlos, sich selber und anderen etwas vorzumachen. Das Problem, was ich so ein bisschen glaube, auch was da ist, ist, dass wir uns teilweise in unserer Gesellschaft in Kandern hier vor Ort und da, wo wir wohnen, so angepasst haben, dass wir erstens mal gar nicht mehr für die Nichtchristen auffallen. Und da wir uns das schon daran gewöhnt haben, auch äußerlich nicht aufzufallen, auch bei unseren Nachbarn nicht aufzufallen, dass wir Jesus lieb haben, haben wir uns auch daran gewöhnt, in der Gemeinde nicht aufzufallen. Und ich hoffe, dass keiner hier ist, der, wenn Jesus wiederkommt, nicht dabei sein wird. Aber es kann sein. Besser, du hast jetzt einen Schreckzustand, als dann, wenn Jesus wiederkommt. Dann ist es schlimm. Besser, du hast jetzt einen Schockzustand. Besser, du merkst jetzt, du müsstest dein Leben in Ordnung bringen, als dann, als dass dann Jesus wiederkommt oder du aus dem Leben gerissen wirst und tot bist. Dann ist die Zeit abgelaufen. Dann ist die Zeit vorbei. Gott weiß alles, ihm wird alles offenbar. Jesus kann einfach jederzeit wiederkommen, aber du kannst auch jederzeit aus dem Leben gerissen werden. Und ich möchte dich einfach nur darum bitten. Ich hätte mir gewünscht im Nachhinein, ich hätte es meinem angehenden Freund, der gestorben ist, noch leidenschaftlicher vielleicht noch gesagt. Junge, du brauchst Jesus! Hätte ich das gewusst, dass er nicht wiederkommt. Ich hätte es ihm, glaube ich, leidenschaftlicher gesagt. Aber das weiß man eben nicht. Wo stehst du? Wo befindest du dich? Hast du dich früher mal bekehrt und jetzt hast du dich von Jesus entfernt? Bist du hier, weil deine Gemeinde hier hingehen und weil sie dir nicht verbieten, wegzubleiben? Oder sitzt du einfach nur hier, weil es gut aussieht? Oder weil du vielleicht auch gar nicht weißt, was du sonst am Sonntag früh machen sollst. Da gibt es genug Angebote. Muss mal ins Internet gehen. Das ist die Frage. Jesus lädt dich ein und er liebt dich und er kämpft um dich. Aber das ist ein geistlicher Kampf. Genauso wie Jesus um dich kämpft, kämpft der Teufel auch um deine Seele. Und er hat ein besonderes Möbelstück. Das ist die lange Bank. Da möchte er, dass du dich darauf hinsetzt und sagst, ey Junge, lass mal locker hier, mach mal locker. Jesus kämpft um dich und er liebt dich und er will, dass du zu ihm kommst. Er will dein Freund werden und er wird wiederkommen, Leute. Geschwister, er wird wiederkommen und ich freue mich drauf. Darauf lebe ich hin. Dass ich mich nicht mit alltäglichen Sachen rumärgern muss. Dass ich nicht mit manchen Versuchungen und Anfechtungen zu kämpfen habe in meinem Leben. Ich freue mich darauf, dass Jesus wiederkommt. Und ich habe eine Sehnsucht nach dem Himmel. Da wird die Party sein. In der Hölle wird keine Party sein. Aber im Himmel. Und da will Jesus, dass wir dabei sind und dass wir ein Ticket haben. Dass du ein Ticket hast für diese besondere, für diese beste Party, die es jemals geben wird. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Das ist die Frage. Wir singen jetzt das Lied 366, den Vers 4. Und danach hören wir noch eine Textlesung aus Matthäus 25. Vielleicht noch bevor wir die eine Strophe singen. Wenn du den Eindruck hast, dass Jesus zu dir geredet hat, dann ist das was Übernatürliches. Dann ist das Jesus, der da an dein Herz anklopft. Und dann möchte ich dich bitten, dass du nicht rausgehst, als wenn nichts passiert wäre. Sondern dann möchte ich dich wirklich von Herzen bitten, bleib entweder an deinem Platz sitzen oder komm hier nach vorne. Und setz dich einfach hier hin. Wir haben so eine Praystation. Die sind bereit, für dich zu beten. Die sind bereit, dich zu Jesus zu führen. Du kannst natürlich auch ganz alleine sagen, Jesus, nimm mich. Jesus, ich will zu dir gehören. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Komm in mein Leben, komm in mein Herz. Aber es ist sehr gut, wenn man einen Zeugen dabei hat, wenn man jemand dabei hat, mit dem man diesen heiligen Moment feiern kann. Dass man ihn am besten, dass man ihn eher nicht tut. Aber natürlich kannst du das auch alleine tun. Nur bleib damit nicht alleine und lass andere Menschen daran Anteil haben. Sag es ihnen, dass du diesen Schritt auf Jesus zugetan hast. Dann können sie sich mit dir freuen und dann können wir dir auch helfen, im Glauben an Jesus zu wachsen und nicht damit alleine zu bleiben. Wir singen diese Strophe zusammen. Bisschen ändern, mein Bruder hat mich korrigiert, es wird zu lang. Jeder, der möchte, kann das gerne selber nochmal nachlesen. Heute Nachmittag Matthäus 25, das ganze Kapitel. Ich möchte jetzt gerne noch beten und lasst uns dazu aufstehen. Jesus, danke, dass wir jetzt so vor dir stehen dürfen. Und Herr, du weißt, wo jeder Einzelne von uns einfach so steht. Welche Nöte wir haben, welche Dinge uns Sorgen bereiten, wo wir Ängste haben, wo wir nicht klarkommen mit diesem Leben. Aber ich danke dir, Jesus, dass du uns heute neu darauf aufmerksam gemacht hast, dass es noch viel mehr gibt als dieses Leben hier auf dieser Erde. Es geht um die Ewigkeit. Und du möchtest, dass wir unsere Ewigkeit bei dir verbringen, in der Gottesnähe und nicht in der Gottesferne. Herr, ich möchte dich bitten, dass du Mut schenkst für die Personen unter uns, jung und alt, die gemerkt haben, dass du übernatürlich an ihren Herzen gearbeitet hast. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Mut schenkst, diesen Schritt heute mit dir festzumachen. Danke, dass du den Mut dazu schenken wirst und das tust. Und danke, dass du mit uns gehst, auch in diesen Tag und in diese kommende Woche. Bitte schenke uns Begegnungen mit Menschen, die
auf dich warten und denen wir von dir weiter erzählen können. Danke, dass wir dann auch was Tolles mit dir erleben werden. Bitte segne uns und ja, geh du mit uns. Danke, dass du das tust. Amen.